Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Herrn Brunkhorst vorzustellen. Herr Brunkhorst wurde 1945 in Marne geboren, in Holstein. Das ist am Ausgang der Elbemündung gegenüber von Cuxhaven. Er studierte Literatur, deutsche Literaturwissenschaften, Philosophie, Erziehungswissenschaften und Soziologie in Kiel, Freiburg und Frankfurt. Er promovierte in Erziehungswissenschaften und hat, was ich noch nie erlebt habe, in zwei Fächern habilitiert, in Soziologie und in Erziehungswissenschaften. Er hat seine wissenschaftlichen Jahre oder die Jahre, an denen er an seinen Habilitationen gearbeitet und studiert hat, in Frankfurt verbracht. Das waren also sozusagen die 68er Jahre und die 70er Jahre. Wie er mir mal verraten hat, hat er auch guten Kontakt damals zu Joschka Fischer gehabt. Und vor allen Dingen gehört Herr Brunkhorst zum engeren Schülerkreis um Jürgen Habermas. Ich glaube, wir kennen uns seit etwa 15 Jahren und sind seit dieser Zeit im engsten freundschaftlichen Dialog. Und ich muss sagen, dass ich also noch nie jemanden getroffen habe, der so unersättlich diskussionsfreudig ist wie Kollege Brunkhorst. Und ich glaube, wir können uns heute Morgen auf einen sehr schönen Vortrag freuen. Vielleicht nochmal zu seinen wissenschaftlichen Interessen. Ich finde es hochspannend. Er hat ein Buch geschrieben über Solidarität, indem er also auch sehr stark auf die christlich auch katholische Tradition eingegangen ist. Und wir haben hier am Institut mit ihm zusammen, glaube ich, ein sehr schönes Bändchen zu Fragen der Folter herausgeben können. Und ich glaube, dass er in den letzten Jahren, also schon seit vielen Jahren, in der Debatte darum, wie es mit unserer Demokratie weitergeht, was Europa bedeutet, wie Europa demokratisch gehalten werden kann, einer der führenden Intellektuellen in Deutschland ist. Und wir dürfen uns jetzt auf einen Vortrag freuen zu dem Thema rechtsstaatliche Grenzen in der Abwehr von Terrorismus.
Ja, schönen Dank. Schönen Dank auch für die Einladung und die freundliche Einführung. Folterdiskussion hat eine lange Verbindung, wie gerade die Geschichte der katholischen Kirche zeigt. Im 13. Jahrhundert wurde im Zuge der Inquisitionsprozesse die Folter verrechtlicht. Diese Verrechtlichungsleistung war Teil der großen Rechtsreformen des 12. und 13. Jahrhunderts, in denen die Kirche zum ersten modernen Rechtsstaat wurde. Das ist eine These, die auf Weber und Harald Berman zurückgeht. Damals wurde auch die Folter rechtsstaatlich normiert und ihre Anwendung durch Recht streng begrenzt. Innere Handlungen, Gesinnung und Handlungspläne, Wünsche und Absichten waren bis auf zwei scharf umgrenzte, aber spektakuläre Ausnahmen nicht mehr strafbar, und diese Ausnahmen waren Hochverrat und Ketzerei, die als kriminelle Bewusstseinszustände verfolgt wurden. Folter sollte Fundamentalisten und verstockte Zeugen zur Aussage, verstockte Angeklagte zu einem Geständnis bewegen. Denn ohne Geständnis konnte nur verurteilt werden, wer mindestens zwei unabhängige Augenzeugen gegen sich hatte oder einen Zeugen unterdrückende Indizien. Das war in der Regel schwer zu beschaffen und hatte viele Ungerechtigkeitsfallen. Ja, weil die hinterhältigeren Täter sozusagen den Zeugen leichter entgehen als die weniger hinterhältigen. Der Einsatz der Folter war bis ins Detail streng normiert, und das unter Folter erpresste Geständnis war nur gültig, wenn es später vor Gericht freiwillig wiederholt wurde. Außergewöhnliche Umstände jedoch, so dachte man, obwohl man der Folter als Mittel der Wahrheitsfindung misstraute, das Gottesurteil verboten und erstmals das Recht mit dem freien Willen des Einzelnen verbunden hatte, erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und kriminelle Bewusstseinszustände galten in besonders schweren Fällen als äußerste Bedrohung des materiellen und vor allem des spirituellen, des diesseitigen und des jenseitigen Heils der christlichen Gemeinschaft. Die Folter war schon in den Inquisitionsprozessen des 13. und 14. Jahrhunderts, die der jetzige Papst hat sich darauf auch mal bezogen, durchaus einen signifikanten Rechtsfortschritt darstellen, was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Die Folter war auch schon insbesondere die Inquisitionsprozesse. In den Inquisitionsprozessen des 12. und 13. Jahrhunderts, 14. Jahrhunderts, also ich meine nicht die in Spanien im 15. Jahrhundert, ja, im 16. Jahrhundert, sondern die im 13. und 14. Jahrhundert. Die Folter war schon in den Inquisitionsprozessen des 13. und 14. Jahrhunderts rechtsstaatlich gehegte Rettungsfolter. Und das Argument, die Argumente waren schon dieselben wie heute. Wilfried Brugger, der kürzlich leider Verstorbene, Heidelberger Rechtsjurist und Rechtsphilosoph hat diesen Ausdruck der rechtsstaatlich gehegten Rettungsfolter geprägt oder rechtsstaatlich gehegten Folter er hätte sich dabei durchaus auf diese Tradition der Inquisitionsprozesse berufen können. Ging es doch da auch um Seelenrettung unter anderem. Wir stehen am Beginn der modernen Zeiten. Das Problem ist damals wie heute nicht die Vereinbarkeit von Rechtsstaat und Folter, sondern dass Rechtsstaat und Folter vereinbar sind. Aber heute leben wir nicht nur in einem Rechtszustand oder Rechtsstaat, sondern in einem demokratischen Rechtsstaat, der an die universellen Menschenrechte gebunden ist. Universell sind diese Rechte, weil sie für alle Staaten, Organisationen und menschlichen Subjekte gelten. Der demokratische Rechtsstaat, aber insbesondere für Staaten und Organisationen. Der demokratische Rechtsstaat ist deshalb nicht nur Rechtsstaat, sondern Menschenrechtsstaat. Grundlage und Zweck dieses Staats ist die Gewährleistung und Verwirklichung der gleichen Freiheit aller Rechtsgenossen, wie es im Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes heißt. Also gleiche Freiheit aller Rechtsgenossen. Und das heißt, die normative Wirksamkeit gleicher Freiheitsrechte erstreckt sich nicht nur auf die jeweiligen Staatsangehörigen und nicht nur der Reichen und nicht nur auf die reichen und guten Bürger, sondern auch auf all jene, die eine Gesetzesnorm, eine Maßnahme oder eine Entscheidung, an die eine Gesetzesnorm, eine Maßnahme oder eine Entscheidung jeweils adressiert ist. Und dazu gehören auch unmündige Babys, Bettler, schwachsinnige Kreise, Asylanten, Terroristen, durchreisende Fremde, Gefängnisinsassen, Ketzer, Kriegsverbrecher, Hanktäter, Hochverräter und jedes unerwünschte Gesindel, wie Hannah Arendt das einmal treffend ausgedrückt hat. Das heißt also, ohne Unterschied, ja, gleichermaßen fallen sie unter die Menschenrechte. Mit Samantha Besson könnte man hier von einem Recht sprechen. Als Fremder ein Menschenrecht auf Zugang zur politischen Gemeinschaft zu genießen, seien es nun Staaten oder föderale, überstaatliche Gemeinschaften oder internationale Organisationen. Negative Rechte begrenzen in diesem Fall das Definitionsmonopol des Staates, darüber zu befinden, was gleiche Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft jeweils heißt. Elementare Zugangsrechte sind bereits politische Rechte. Sie ermöglichen die demokratische Selbstbestimmung aller jeweils Rechtsunterworfenen, indem sie allen politischen Organisationen verbieten, politische Gleichheit durch Ausschluss ganzer Kategorien von menschlichen Individuen zu vernichten. Also die Grundvoraussetzung sozusagen republikanischer Staatlichkeit ist die politische Gleichheit und die wird vernichtet durch den Ausschluss, wenn ganze Kategorien von Individuen ausgeschlossen werden. Der Tatbestand gleichheitsvernichtenden Ausschlusses ist bei Verletzungen der völkerrechtlichen Jus Cogens und Erga Omnes Normen, die Genozid, Folter und alle extremen Formen der Grausamkeit ächten, erfüllt. Diese Rechte müssen überstaatlich von der internationalen Gemeinschaft garantiert werden, da sie die partikular abgeschlossene demokratische Selbstbestimmung des nationalen Staatsvolks im Namen des Demokratieprinzips beschränken. Das Demokratieprinzip verlangt nämlich die unterschiedslose, von Staatsbürgerschaft, Volkszugehörigkeit und der Staatsfeindschaft, also Terrorismus etwa, unabhängige Gleichheit aller Gesetzesunterworfenen, aber das, über das, was ihnen an Unterwerfung zugemutet wird, selbst zu befinden. Also das Demokratieprinzip besagt, dass alle, die Adressaten einer Rechtsordnung sind oder dieser Rechtsordnung unterworfen sind an ihrer Erzeugung, in irgendeiner Form beteiligt sein müssen. Und zwar mit gleichen politischen Rechten. Ja, mit gleichen Rechten beteiligt sein müssen. Alle Adressaten. Adressaten sind natürlich in der eng vernetzten globalen Welt sehr viele Leute. Ja, etwa von deutschen Entscheidungen des Gesetzgebers ökonomischer Natur, ja, kann die ganze Welt betroffen sein. Das heißt, der Adressatenkreis dehnt sich aus, dem hat auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung durchaus Rechnung getragen, dass ebenso das Demokratieprinzip als Prinzip der Adressierung, ja, Rechtsunterworfene sollen das Recht selber erzeugen. Ja, das ist das Demokratieprinzip. Und dieses Prinzip kann natürlich nie vollständig erfüllt werden, ist aber als Rechtsprinzip gültig und muss zumindest garantieren, dass jeder, ja, der von deutschem Recht, sagen wir mal, betroffen ist oder von irgendwelchem nationalen Recht betroffen ist, wie jemand behandelt wird, das ist sozusagen die Minimalbedingung, wie jemand behandelt wird, der deutscher Staatsbürger wäre. Ja? Das ist sozusagen eine universelle Antidiskriminierungsnorm. Oder zumindest in den Genuss adäquater, ähnlicher Rechte kommt. Wo das Recht einer nationalen oder transnationalen, diese Bedingung des Demokratieprinzips betrifft in dem engmaschig vernetzten Weltgesellschaft eben auch Asylsuchende, Elendsflüchtlinge, ökonomische Flüchtlinge und Staatenlose. Wo das Recht einer nationalen oder transnationalen Gemeinschaft fundamentale Interessen von Individuen jenseits ihrer Grenzen, zum Beispiel durch militärische oder ökonomische Intervention, beschränkt, erzeugen diese Interessen ein internationales Recht auf Menschenrechtsschutz. Also die Intervention internationaler Organisationen, wie zum Beispiel der Troika in Griechenland, könnte auch unter Menschenrechtsgesichtspunkten diskutiert werden, was sie nicht würde. Innerstaatlich steht das Menschenwürdeprinzip des Artikels 1 des Grundgesetzes. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und im Artikel 2 wird das ausgeführt näher, im Absatz 2 wird das ausgeführt näher und bestimmt, dass die staatlichen Organe an die nachfolgenden Grundrechte gebunden sind. Ja? Das heißt, die Grundrechte erläutern dann, was die Menschenwürde im Einzelnen besagt. Innerstaatlich steht das Menschenwürdeprinzip des Artikel 1, den Grundrechten nach, als eine Art Präambel voran, die besagt, dass jeder Mensch verdient, gleichermaßen als ein frei sein eigenes Leben führendes Subjekt geachtet zu werden. Der Staat hat nach Artikel 1 des Grundgesetzes das menschliche Potenzial, ich zitiere Jochen von Bernstorff, einen Tübinger Juristen, der Staat hat nach Artikel 1 des Grundgesetzes das menschliche Potenzial zu freier, am eigenen Urteil ausgerichteter Lebensführung zu erhalten und gegebenenfalls erst zu schaffen. Die einzelnen Grund- und Menschenrechte explizieren diesen subjekttheoretischen Achtungsanspruch für bestimmte soziale Rollen, in denen sich das Individuum in seinem Leben wiederfinden kann. Also zum Beispiel für die Religion, für die Wissenschaft und so weiter, ja, für bestimmte soziale Rollen. Die einzelnen Grundrechte, ja, die Wissenschaftsfreiheit, die Religionsfreiheit und so weiter, die Eigentumsfreiheit. Die einzige Ausnahme ist im Übrigen davon das allgemeine Freiheitsprinzip des Artikels 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, wo der sozusagen die gleiche Freiheit eines jeden garantiert, unabhängig von seinen Funktionsbereichen und Rollen. Ja, das ist das allgemeine Freiheitsprinzip. Prinzip des Artikels 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, dass die gleiche Freiheit aller Gesetzen Unterworfenen unabhängig von bestimmten sozialen Rollen und Funktionsbereichen oder Wertsphären sogar grenzüberschreitend garantiert. Es gehört zur Menschenwürde wie die andere Seite einer Münze, also Artikel 1 und das Menschenwürdeprinzip. Artikel 2 und das Menschenwürdeprinzip. Jeder Rechtsstaat, ob demokratisch oder nicht, erlaubt alles, was das Gesetz nicht verbietet. Das ist klassische Theorie, das steht schon bei Hobbes und wird dann von Locke, Rousseau, Kant und so weiter immer wieder wiederholt. Das Gesetz ist definiert dadurch, dass es alles erlaubt, was es nicht verbietet. Ja, und damit wird natürlich der ganze Bereich der Tugend und Moral aus dem Gesetz sozusagen herausgesetzt. Dadurch wird das Gesetz in gewisser Hinsicht untugendhaft. Ja. Oder jedenfalls gibt es ein Spannungsverhältnis jetzt zur Tugend, weil dann kommt auch die Tugend aus der Kontrolle, aus dem Kontrollhorizont des Gesetzes heraus. Ja. Weil nur das, was sozusagen explizit im Gesetz festgelegt ist, eher als Verbot formuliert ist, denn als eine, jedenfalls nicht als eine unspezifische Anweisung, ja, tugendhaft zu leben zum Beispiel. Das kann dann eigentlich kein Gesetz mehr werden. Jeder Rechtsstaat, ob demokratisch oder nicht, erlaubt alles, was das Gesetz nicht verbietet. So steht es schon bei Thomas Hobbes. Im demokratischen Rechtsstaat aber ist die gleiche Freiheit aller darüber hinaus die Freiheit einer und eines jeden, über das, was das Gesetz verbietet, selbst zu bestimmen und vor allem selbst darüber bestimmen zu können, wie, durch welche Methoden und Verfahren diese Gesetze zustande kommen. Beide Seiten der Freiheit sind, wie Hobbes Kritiker im Zeitalter der Französischen Revolution, Rousseau, Sieyès und Kant gezeigt haben, gleich ursprünglich und untrennbar. Rechte auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen Seite. Trennt man die eine von der anderen ab, vernichtet man beide. Das wird im 18. Jahrhundert hat man noch gar nicht, hätte man so eine Frage, ob die Rechte, die Demokratie oder das, die Volkssouveränität, wie es damals hieß, von Demokratie war da nicht die Rede, die Volkssouveränität irgendwie beschränken und begrenzen, gar nicht verstanden, weil man die Volkssouveränität und Rechte eigentlich als ein und dasselbe angesehen hat. Ja, also ohne Rechte keine Volkssouveränität, ohne Volkssouveränität keine Rechte. Ja, das ist sozusagen, jedenfalls für das 18. Jahrhundert eine Einheit, die Diskussion darüber, was begrenzt, kommt eigentlich erst im 20. Jahrhundert auf. Der deutsche Jurist, das ist ein sehr signifikant dafür, für diese Umstellung der Diskussion, ja, diese auch eine Trennung einfach der von der Spezialisierung in zwei Bereiche, für Rechte zuständig sein und für Demokratie, ja. Aber es kommt dann zu so einer Spannung zwischen liberalen und republikanischen Auffassungen. Diese Spannung gab es im 18. Jahrhundert nicht und der deutsche Jurist Richard Thoma, ja, einer der besten Juristen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, Verfassungsjuristen, der hat nach 1918 mit der Weimarer Verfassung sich gefragt, da stehen ja jetzt die ganzen Grundrechte wieder drin und noch erweitert. Und er fragte sich, wozu brauchen wir Grundrechte, wenn wir Demokratie haben? Ja, also für den Richard Thoma war das noch so identisch. Grundrechte braucht man gegen den Kaiser, gegen eine Exekutive mit Prärogativgewalt, gegen die Exekutive, ja. Aber wenn das Volk die Exekutive selber bestimmt, wozu braucht man dann noch Grundrechte? Ja? Also das ist eine diese Einheit ist schon wichtig, ja, und sie ist letzten Endes auch im Grundgesetz vorausgesetzt, ja, eine solche Einheit, wie ich auch noch kurz zeigen möchte. Das wird im Grundgesetz nämlich durch den Artikel 79.3, die sogenannte Ewigkeitstheorie, auch noch einmal unterstrichen, dass man beides nicht voneinander abtrennen kann, nämlich im Artikel 1, diese Ewigkeitsgarantie schützt nämlich Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes, Artikel 1 die Menschenwürde und die Menschenrechte, ja, und Artikel 20 den Kerngehalt der Menschenrechte und Artikel 20 das Demokratieprinzip. Das ist der Hauptaussage des Artikel 20, das Demokratieprinzip. Der schützt nur diese beiden Artikel und damit die Bindung der Staatsgewalt an die Grundrechte und das Demokratieprinzip. Nur diese beiden Artikel macht es änderungs- und abwägungsfest und damit notstandsresistent. Ja. Auch im Notstand darf das Demokratieprinzip zum Beispiel nicht verletzt werden. Für ihren Kerngehalt gilt ein absolutes Eingriffsverbot, so Bernstorff. Sie stellen keine Güter oder Werte, auch keine Grundwerte dar, die gegen andere abgewogen und bei entsprechendem Gewicht ausgetauscht oder fallen gelassen werden könnten, sondern sind Rechte oder Grundrechte im starken Sinn, die entweder nur durch ein Gesetz oder gar nicht eingeschränkt werden dürfen. Sie haben keinen Tauschwert. Rechte haben keinen Tauschwert. Eine der wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung und der Verfassungsrechtsprechung ist es, den jeweiligen Kerngehalt absoluter Eingriffsverbote festzulegen. Würdegarantie, allgemeines Freiheitsrecht und Demokratieprinzip sind als allgemeine Normen in höchstem Maße konkretisierungs- und auslegungsbedürftig. Also wenn Sie mit der Menschenwürde zu einem Richter gehen, dann ist der hilflos. Ja? Vor allen Dingen, wenn Sie es ausprobieren würden, die hätten nur die Menschenwürdegarantie und die 20 Artikel zu den Grundrechten und zum Demokratieprinzip und geben das einem Richter an die Hand, würde verzweifeln, weil jeder Richter was anderes darunter verstehen würde. Ja, wir haben sozusagen, das wäre eine vollkommen willkürliche Auslegung. Das Recht funktioniert nur, wenn das alles ganz genau konkretisiert ist. Ja. Wenn der Richter gar nicht mehr in die Verfassung gucken muss, ja, das wäre das ist eigentlich gar nicht sein Job, ja, sondern er sozusagen einzelne Paragraphen, Gesetze, Gesetzesvorschriften und so weiter hat, die er dann im Fall anwendet. Ja. Und die Verfassung sozusagen ist nur ein Spezialfeld überhaupt der Rückblick. Das heißt, die Gesetze ohne, die Verfassungsnormen ohne ihre rechtliche Konkretisierung haben überhaupt keinen Wert. Also jedenfalls keinen Cash-Value. Ja, das, was man sozusagen eintauschen kann. Sie haben einen großen symbolischen Wert. Das ist auch ganz wichtig, ja. Aber sie haben keinen rechtlichen Wert. Man kann sozusagen sich dafür nichts kaufen. Vor Gericht zumindest. Ja. Im Gegenteil, wenn man sie nur hätte, dann hätte man gar nichts, ja. Also vor Gericht. Nicht im öffentlichen Diskurs, da hat man sehr viel damit. Die allgemeinen Normsätze sagen zum Beispiel nichts darüber, ob die Würde oder das Selbstbestimmungsrecht entführter Flugzeuginsassen gegen die Würde und das Selbstbestimmungsrecht möglicher Anschlagsopfer oder ob das Leiden des unverbesserlich hartgesottenen Handtäters, der rechtsstaatlich gefoltert wird, gegen das Leiden des entführten Kindes oder der unschuldigen Opfer des geplanten Bombenattentats aufgerechnet werden dürfen oder nicht. Das Grundgesetz hat aber, um genau diese Möglichkeit auszuschließen, der allgemeinen Würdegarantie und dem Freiheitsrecht das absolute Verbot aller staatlich angeordneten Formen, ich zitiere, körperlicher und seelischer Misshandlung im Artikel 104 Absatz 1 Satz 2 als eine sogenannte, von den Juristen sogenannte spezielle Norm zur Seite gestellt. Und damit wird das schon in der Verfassung handgreiflicher, die Sache, ja? Damit wird klar, dass das ein absolutes Verbot ist. Sie spezifiziert diese Norm den Schutz selbstbestimmter Subjektivität und verbietet alle Formen des Selbstbestimmungs- und Würdeschutzes, die gegen diese Norm verstoßen, wie zum Beispiel die Rettungsfolter oder den Abschuss eines von Terroristen entführten Passagierflugzeugs. Ihr gegenüber muss die allgemeine Schutzpflicht, die der Staat für das Leben nicht nur seiner Bürger, sondern aller Menschen in seinem Hoheitsbereich oder in dem Bereich der Ausstrahlung seiner Gesetzgebung hat, zurücktreten. Der Schutz vor dem Staat bricht, wenn es um selbstbestimmte Würde geht, den entgegenstehenden Schutz durch den Staat, der ja auch ein hohes Rechtsgut ist. Nun sind Würdeschutz, Grundrecht und Demokratieprinzip zwar auch nur positives, also änderbares Recht, aber ihre Änderung wäre ein Grundrechtseingriff von einzigartiger Intensität, der die Verfassung im Ganzen verändern würde. Also ein Fall für Artikel 146, über den jetzt immer diskutiert wird, bei kleinen Veränderungen des Haushaltsrechts. Weder durch einfache Gesetze noch durch Verfassungsänderung dürfen deshalb Würdegarantie, Selbstbestimmungsrecht und Demokratieprinzip, das ist das Einzige, was unter diesen absoluten Schutz fällt, angetastet werden. Eine neue, ich zitiere den, ich weiß nicht, wie der Vornamen jetzt heißt, den Herrn Hong, ein junger, bitte? Matthias Hong, ein junger Jurist. Eine neue Verfassung, Verfassungsjurist, eine neue Verfassung braucht, wer sie antasten will, Der einzige Weg zu ihrer Änderung, den die Verfassung selbst noch weist, ist die Anwendung der Schlussbestimmung des Grundgesetzes, also ein Fall für Artikel 146 oder die verfassungsgebende Gewalt des Volkes. Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes wäre dann freilich immer noch ans geltende Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte gebunden, wie wir schon gesehen haben. Der Kerngehalt selbstbestimmter Menschenwürde ist auch im internationalen Recht abwägungs- und änderungsfest. Das ist ganz wichtig. Auch im Völkerrecht wird die Menschenwürde durch spezielle Normen konkretisiert. Dazu gehören das absolute und zwingende Verbot von Folter und Sklaverei, nicht der Todesstrafe, aber von Folter und Sklaverei, von willkürlichem Freiheitsentzug, willkürlicher Tötung und unmenschlicher Behandlung. Wer derartige Normen verletzt, begeht Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von staatlichen und überstaatlichen Parlamenten, Behörden und Gerichten universell verfolgt werden müssen. Damit komme ich zum zweiten Teil meiner, also sozusagen Offizialdelikte gegen die Menschheit. Ja, damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, bei dem es um die Frage geht, ob es Menschenrechtsverletzungen gibt, die unmittelbar gegen das Demokratieprinzip verstoßen. Und ich denke, diese Art Menschenrechtsverletzungen sind solche Verletzungen. In Verfassungen wie dem Grundgesetz sind staatliche Gesetze, Maßnahmen oder Entscheidungen, die das Selbstbestimmungsprinzip vernichten, paradigmatisch Folter und Sklaverei, nicht nur mit privater, sondern auch mit öffentlicher Autonomie unvereinbar. Sie verstoßen nicht nur gegen die Menschenrechte, sondern auch gegen das Demokratieprinzip. Das sich ja nicht mehr, wie im klassischen Athen, auf Mehrheitsentscheidungen reduzieren lässt, sondern die freie Selbstbestimmung aller Gesetzesunterworfenen ebenso verlangt, wie egalitäre und strukturell gekoppelte Verfahren freier Diskussion und Entscheidung. Ja, die ohne Ausschluss, also inklusiv. Die demokratische Verfassung verbietet Folter und Tötung und die Tötung hilfloser Insassen eines entführten Flugzeugs nicht nur, weil sie unmittelbar geltenden Menschenrechten entgegenstehen, sondern auch, weil sie die demokratische Gesetzgebung prinzipiell unmöglich machen. Die gesetzliche Anwendung der Folter würde das Demokratieprinzip aushebeln. Denn alles, was ein demokratischer Gesetzgeber beschließt, um durch Freiheitseingriffe Sicherheit zu garantieren, darf niemals den Status der betroffenen Rechtsadressaten als mögliche Co-Autoren des Gesetzestextes aufheben oder einschränken. Die demokratische Verfassung schreibt aus diesem Grund die Relativierung der Sicherheit an der Freiheit vor. Das ist durchaus eine Freiheitszumutung. Die Relativierung der Sicherheit an der Freiheit vor und sie verbietet umgekehrt die Relativierung der Freiheit an der Sicherheit. Sicherheit ist fundamental für die Aushebung der Freiheitsrechte. Ohne Sicherheit keine Freiheitsrechte, das ist wohl wahr. Aber sie findet ihre Grenze an dem zu schützenden Grundrecht. Dafür hat man Grundrechte. Eine demokratische Rechtsordnung, die auch die Rettung der Rettungsfolter kein rechtliches Schlupfloch lässt, verschläft nicht die Möglichkeit eines Ausnahmezustands. Sie weigert sich nur, so die Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf, schon 1980, als sie noch eine junge Assistentin war, übrigens in einem noch immer sehr lesenswerten Artikel gegen Böckenförders damalige Behandlung des Terrorismusproblems. Sie verschläft nicht die Möglichkeit eines Ausnahmezustands, sie weigert sich nur, für diesen Fall die Aufhebung ihrer selbst anzubieten. Mit der umgekehrten Relativierung der Freiheitsrechte an der Sicherheit gerät der demokratische Kerngehalt der Verfassung, nämlich die Gleichheit der Freiheit, ins Rutschen. Besonders deutlich wird das an der Theorie des Feindstrafrechts, die der Bonner Strafrechtler und Rechtsphilosoph Günther Jacobs, ein durchaus bedeutender Rechtsphilosoph, entwickelt hat. Er will Geltung und Genuss von individuellen Rechten an eine, ich zitiere, kognitive Mindestgarantie für die Behandlung eines Individuums als Person binden. Das ist ein starker Satz. Kognitive Mindestgarantie für die Behandlung eines Individuums als Person.
Was heißt das?
Nicht erfüllt, bitte?
Was heißt das, kognitive?
Kommt gleich. Bestimmte kognitive Eigenschaften gehören nicht mehr unter den Schutz rein. Sie hätten das bürgerschaftliche Binden, diese nicht erfüllt werde, diese Mindestgarantie von Hacktätern, Berufsverbrechern und Terroristen. Also das heißt, die erfüllen Handtäter, man würde argumentieren, das ist eine alte Argumentation, die in den 30er Jahren sehr stark verbreitet war, nicht nur in Deutschland, die dann auch die ganze Euthanasie-Gesetzgebung und so weiter, nicht nur in Deutschland, sondern fast weltweit geleitet hat. Nur in Deutschland hat sie diese brutalen Formen angenommen, aber auch anderswo war sie ziemlich brutal. Ja, weil sie oft zu massiven Eingriffen in die Freiheitsrechte geführt hat. Also in den USA zum Beispiel, ja, wenn das auch wirklich unvergleichbar ist mit der deutschen Exzessen, ja, aber die, die Handtäter, Berufsverbrecher und Terroristen sind sozusagen von ihrer psychischen Disposition her, und das meint Jacobs hier mit den kognitiven Voraussetzungen, ja, nicht in der Lage, sich einer Rechtsordnung einzugliedern. Ja, und wer nicht in der kognitiv, ja, in dem Sinne, nicht im durchaus im kantischen Sinne von kognitiv, sondern das erweiterte Begriff von kognitiv, die nicht in der Lage, sich, sie können nicht Unrecht, kognitiv auch im Sinne, sie können das nicht erkennen, offenbar. Ja, sie können nicht erkennen, was Unrechtshandeln ist. Wenn sie das nicht erkennen können, dann gelten für sie andere Maßstäbe als die Menschenwürde. Ja, das ist schon eine starke These. Ja, sie hätten das bürgerschaftliche Binnenverhältnis verlassen, das ist jetzt der Punkt, jemand, der das bürgerschaftliche Binnenverhältnis verlassen hat und damit im damit eingetretenen Außenverhältnis gegen prinzipielle Feinde der Rechtsordnung verbiete sich die Anwendung des üblichen Bürgerstrafrechts. Auch eine sehr problematische Unterscheidung im Zeitalter institutionalisierter, fest institutionalisierter internationaler Menschenrechte. Ja. Also diese Unterscheidung von Binnenverhältnis und Außenverhältnis, Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht ist dann die Vokabel. Der Terrorist habe seinen Anspruch, als Person behandelt zu werden, verwirkt und existiere rechtlich nur noch als rechtloses Individuum im Naturzustand, wie Jacobs mit Berufung auf Hobbes schreibt. Deshalb dürfe der Staat den Hanktäter oder Terroristen auch nicht mehr als Person behandeln. Das erinnert mich an die von Vittoria kritisierte offizielle, zeitweilige offizielle Position des Vatikan und der spanischen Könige in der Indianerfrage. Ja. Der Terrorist habe seinen Anspruch als Person behandelt zu werden, verwirkt und existiere rechtlich nur noch als rechtloses Individuum. Deshalb dürfe der Staat den Hanktäter oder Terroristen auch nicht mehr als Person behandeln. Das ist Zitat, auch nicht mehr als Person behandeln. An die Stelle des Bürgerstrafrechts, das die gleichen Rechte eines jeden und gerade auch die des Täters schützt, solle ein rein instrumentelles Feindstrafrecht treten. Die Justizförmige müsse sich, ist wieder ein Zitat, Justizförmige müsse sich zu diesem Zweck zu einem wörtlich kriegsförmigen Strafverfahrensrecht wandeln. Ja? In ein kriegsförmiges Strafverfahrensrecht werden. Aus der Rechtsnorm wird in diesen Fällen eine instrumentelle Maßnahme, um den Feind zu bekriegen, wie wiederum Jacobs schreibt. Ausdrücklich mit diesem Wort bekriegen, nicht, in dem das der Krieg vorkommt, um den Feind zu bekriegen. Aus gleichen Rechten aller Menschen wird bei Jacobs ein schneidig formuliertes Privileg des Siegers, ich zitiere, wer den Krieg gewinnt, bestimmt, was die Norm ist. Ende des Zitats. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Also, das ist schon stark, ja, es ist natürlich klar, aber es ist eine ganz eigene Formulierung und in einer wirklich schneidigen Schärfe, eine Schneidigkeit, die es bei der Bundeswehr, glaube ich, in solchen Fragen zumindest nicht mehr gibt. Es ist schwer zu sehen, wie Jacobs Konstruktion eines Feindstrafrechts, das die universelle Menschenwürde und das inklusive Demokratieprinzip an der staatlichen Selbsterhaltung relativiert, von Menschenrechten ausdrücklich nicht mehr reden will und dem positiven Völkerrecht jede Geltung aberkennt mit dieser Unterscheidung von Bürger- und Feindstrafrecht, noch wie diese Position von Jacobs noch mit dem Grundgesetz vereinbar sein soll. Aber das ist vielleicht auch gar nicht sein Interesse. Das ginge nur, wenn man, und das ist das Argument, das dahinter steht, wenn man von einem Staat vor oder über der Verfassung ausgeht, der wie ein Willenssubjekt agiert und sich in souveräner Entscheidung selbst durch Verfassungsrecht gebunden hat und davon jederzeit wieder entbinden kann. Das ist die Theorie des Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts. Christoph Möllers hat diese Form staatszentrierter Verfassungstheorie auf den treffenden Begriff einer mentalen Notstandsreserve gebracht. Ein Staat vor der Verfassung jedoch, der seine Bürger auch dann noch auf dessen Selbsterhaltung verpflichten könnte, wenn die Verfassungsordnung nicht mehr existiert. Das ist der entscheidende Kerngedanke meines Erachtens des Grundgesetzes und der liberalen Verfassungsauslegung. Ein Staat vor der Verfassung, der seine Bürger auch dann noch auf dessen Selbsterhaltung verpflichten könnte, wenn die Verfassungsordnung nicht mehr existiert, kennt das Grundgesetz, kennen auch die strikt auf deren Rahmen verpflichteten Notstandsgesetze nicht. Normativ gibt es keinen von der Verfassungsordnung distinkten Staat, so Möllers. Das Verfassungsmodell des demokratischen Staats kennt, so Adolf Arndt, nur so viel Staat, als seine Verfassung zum Entstehen bringt. Und mehr Staat erlaubt die Verfassung nicht. Die von Jacobs geforderte kognitive Mindestgarantie für den Status einer Rechtsperson ist im Grundgesetz ebenso fremd wie allen demokratischen Verfassungen, wenn ich das richtig sehe. Weder Artikel 1 und 2 noch Artikel 20 des Grundgesetzes binden das Personsein an irgendwelche kognitiven Voraussetzungen. Sie gelten für die inneren und äußeren Feinde der Rechts- und Verfassungsordnung ebenso wie für ihre ignoranten und glühenden Verehrer. Artikel 1 und 2, also Menschenwürde und gleiche Freiheit aller, und die nachfolgenden Grundrechte legen die Menschenrechte auf die schlichte Tatsache des nackten Menschseins fest und verpflichten weder zur Achtung von Staatlichkeit, Recht und Demokratie noch zu Charakterfestigkeit westlicher Zivilisation oder anderen substanziellen Werten. Rechte sind keine Werte. Rechte sind keine Werte. Das ist ganz entscheidend, um Grundrechte richtig zu verstehen. Man hat qua positivrechtlicher Zuschreibung grundlegende Rechte, auch wenn man nicht weiß, auch wenn man die nicht haben will, ja, auch wenn man bereit ist, die mit allen Mitteln zu bekämpfen, hat man diese Rechte doch. Das heißt eben unveräußerliche Rechte. Sie werden jedem Menschen aufgrund seiner Geburt und nicht aufgrund irgendwelcher Leistungen oder kognitiver Mindestgarantien juristisch zugeschrieben. Denn bei Handtieren handelt es ja entweder um genetische oder um Sozialisationsschicksale, ja, und nicht einfach qua Geburt. Ja. Also, jeder Mensch qua Geburt, egal was für eine genetische Ausstattung er hat, das ist entscheidend. Eine Verfassung, die von vornherein Bad People ausgrenzen würde, da ist die amerikanische Verfassung interessant. In der Declaration of Independence ist immer nur von den Good People of these Colonies die Rede. The good people of these colonies klagen den englischen König an, der das schlimmste Monster der Weltgeschichte ist. Ja? Das ist so die Hauptaussage. Ja, steht auch viel mehr drin, aber das ist der polemische Kern. Ja? The good people of these colonies. Und die haben beschlossen, einen Staat zu gründen. Das ist schon ein Verfassungsakt. Ja? Aber in der Verfassung steht dann nur noch we the people. Good or bad doesn't matter. Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Eine Verfassung, die von vornherein Bad People ausgrenzen würde, wäre nicht mehr demokratisch und könnte es nie werden. Es ist nämlich das entscheidende Merkmal gleicher Rechte, dass sie aktuell Gleichheit hier und heute eine vollständige Gleichheit der Rechte gewährleisten. Dass die aktuelle Gleichheit hier und heute, das heißt eine vollständige Gleichheit der Rechte gewährleisten und niemanden außer der Ungleichheit ausschließen, sondern dass sie einen demokratischen Lernprozess ermöglichen, in dem der Ausschluss von Ungleichheit immer wieder und immer von Neuem hergestellt werden muss. Denn was da unter Gleichheit zu verstehen ist, ist Frage der demokratischen Entwicklung. Ja? In den Vereinigten Staaten war man lange der Auffassung, dass es Sklaven kein Recht haben, keine demokratischen Rechte haben, dass Sklaverei mit der Demokratie vereinbar ist. Diese Auffassung hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts nach einem Krieg und einem Lernprozess gewandelt. Ja? Und dasselbe gilt für die Auffassung, dass Frauen weniger Rechte haben. Ja? Also solche Entwicklungen gehören selber zum demokratischen Prozess. Aber immer ist es dieselbe Gleichheit, auf die man sich in dieser Stelle beruft. Ja? Wie sie dann ausgestaltet wird, deswegen ist das so wichtig, wie sie konkretisiert wird. Ja? Wie sie dann ausgestaltet und konkretisiert wird, ist eine historische Frage und ist sozusagen offen für historische Lern- und Verlernprozesse. Ja? Also Jakobs stellt meines Erachtens ein gutes Beispiel für einen Verlernprozess dar, der allerdings auf hohem kognitiven Niveau, also Mindeststandards werden da erfüllt. Die individuellen Menschen- und Grundrechte, die den Prozess demokratischer Selbstbestimmung ermöglichen, sind als positives Recht scharf von der Moral zu unterscheiden. Das ist ein wichtiger, scheint mir auch sehr wichtig zu sein für diese ganze Folterdebatte. Sie haben, ja, individuelle Menschen- und Grundrechte sind als positives Recht, also wenn sie in eine Verfassung reingeschrieben werden, sind sie positives Recht. Das gilt übrigens auch für das klassische Naturrecht, das vor Gericht angewendet wird. Einfach deswegen, weil die gerichtliche Anwendung und die Anwendung solcher Rechte, das Naturrecht ändert. Ja? Jedenfalls das gesprochene Naturrecht. Ja, das ändert sich und damit wird es positiviert. Ja, früher haben Gerichte Naturrecht angewandt. Ja, also man konnte die Verteidiger, die Richter haben sich auf Naturrecht berufen und danach beurteilt. Naturrecht und vieles andere. Ja, die haben alles Mögliche herangezogen, Gesetzesrecht, Naturrecht. Aber wenn sie das Naturrecht heranziehen, dann fungiert es als positives Recht. Positiv heißt ja eben änderbares Recht. Ja, gesetztes Recht im Unterschied zu nicht negativem Recht, sondern natürlichem Recht, das ewig ist. Das Naturrecht, das ewig ist, bleibt bestehen. Aber so wie es angewandt wird, ja, ist es positives Recht. Und ob man das dazu noch jetzt die Naturrecht annahmen über das ewige Bestehen des Naturrechts macht, das ist eine zweite Frage, das ist eine philosophisch wichtige Frage, aber kann sozusagen juristisch an dieser Stelle draußen vor der Tür bleiben. Die individuellen Menschen- und Grundrechte, den Prozess demokratischer Selbstbestimmung ermöglichen, sind als positives Recht scharf von der Moral zu unterscheiden. Sie sind nämlich Recht und nicht Moral. Sie haben zwar einen starken moralischen Gehalt, wirken aber nicht wie motivbildende moralische Normen, sondern wie positivrechtliche Gesetze und Verordnungen. Natürlich haben die Menschenrechte einen moralischen Gehalt. Ja? Das, die gleiche Freiheit aller kann man mit dem kategorischen Imperativ sofort verteidigen. Ja? Also sich selber auch zur Maxime machen. Die Rechte haben einen moralischen Gehalt, wirken aber nicht wie motivbildende moralische Normen, sondern wie positivrechtliche Gesetze und Verordnungen, die bestimmte äußere Handlungen erlauben oder verbieten. Damit dienen sie der Individualisierung der Moral und der Freiheit, werden die Rechtsgenossen doch von der öffentlichen Pflicht, die Totalität ihrer Lebensführung der politischen Gemeinschaft zu integrieren, entlastet. Rechte erzeugen nur Sekundärpflichten und auch das Pflichtvergessen Individuum verliert sie nicht. Gleichzeitig aber bürdet die Trennung von Moral und Recht dem Einzelnen die volle Verantwortung für seine Gewissensentscheidung auf. Ja, das gehört auch zu der freiheitsrechtlichen Komponente der Trennung von Recht und Moral, dass jetzt der Einzelne für seine Gewissensentscheidung die volle Verantwortung hat und durch das Recht nicht mehr gedeckt, diese Gewissensentscheidung durch das Recht nicht mehr gedeckt werden kann. Das ist eigentlich seit dem Protestantismus, ich glaube auch von allen Religionen, mitvollzogen worden oder fast gleichzeitig vollzogen worden. Ja, und findet sich natürlich bei Thomas und so weiter alles schon vor. Nein, es ist schon, es ist so. Also, ich sage das nicht als Opportunismus. Rechte erzeugen nur Sekundärpflicht, gleichzeitig bürdet die Trennung von Recht und Moral im Einzelnen die volle Verantwortung für seine Gewissensentscheidung auf. Eine öffentliche Entlastung des individuellen Gewissens gibt es jetzt nicht mehr. Wer aus moralischen Gründen glaubt, foltern, ein von Terroristen entführtes Flugzeug abschießen oder als Hoheitsträger die Verfassung brechen zu müssen, um Tausenden oder auch nur einem entführten Kind das Leben zu retten, muss das mit seinem Gewissen bzw. dem moralischen Diskurs allein abmachen. Diesen tragischen Konflikt, und es ist ein tragischer Konflikt, kann das Recht um der rechtlichen Freiheit willen nicht lösen. Es mag Fälle geben, in denen moralisch ebenso einleuchtend für wie gegen die Folter argumentiert werden kann. Moralisch. Wenn die Bombe tickt, mag es den jeweiligen Amtsträger und nicht nur ihnen moralisch geboten erscheinen, die Verfassung zu brechen, weil sie zum Beispiel moralische Utilitaristen sind. In der Moralphilosophie ist der Streit zwischen Deontologen und Instrumentalisten immer noch offen. Kantianer dürfen ein menschliches Leben nicht gegen noch so viele andere abwägen. Für Utilitaristen ist das hingegen tägliche Rechenaufgabe. Und die Thomisten stehen deliberierend in der Mitte. Im Recht hingegen ist der Streit durch Gesetzbuch, Methodenlehre und zeitliche Begrenzung immer entscheidbar. Das ist auch ein großer Unterschied zur Moral. Der Streit ist immer entscheidbar. Ja? Ob die Entscheidung nun richtig ist oder nicht, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Auch dazu ist das Gericht zum Beispiel gezwungen. Und der Gesetzgeber auch. Ja? Irgendwann ist die Debatte zu Ende. Die Moral kennt, anders als das Recht, keine Grenzen und lässt keine Dogmatik zu. Schon deshalb kann es keine vollständige Deckung moralischer und juristischer Diskurse geben. Widersprüche zwischen Moral und Recht lassen sich, anders als Kant geglaubt hat, nicht ausschließen. Deshalb gilt, dass es, auch wenn das positive Recht im Ganzen moralisch akzeptabel bleiben muss, in jedem einzelnen Fall eine im je aktuellen Recht nicht mehr heilbare Kollision zwischen Moral und Recht geben kann. Das ist der Preis des Differenzierungsgewinns und damit auch des Freiheitsgewinns. aus der Perspektive des Rechts gibt es kein Außen des Rechtscodes mehr. Folter ist entweder Recht oder Unrecht, Tertium non datur. Rechtliche Folterverbote verbieten nicht die politische und moralische Diskussion, sie weisen aber Entscheidungskompetenz zu, so nochmal Matthias Honk. Die Ordnung des Grundgesetzes verbietet es, Staatsorganen die Kompetenz zuzuweisen, Rechtsnormen zu setzen, die diese Ordnung aufheben. Anstatt aus Sorge, den Staatsorganen ist das verboten, dem Volk nicht. Aber dazu müsste es eben doch eine Revolution machen. Also zumindest in Artikel 146 könnte das sozusagen eine grundgesetzliche Revolution machen. Anstatt aus Sorge vor in Ausnahmefällen drohenden Verletzungen der Legalität diese Verletzungen zu legalisieren, mutet sie Staatsorganen, die sich durch exzeptionellen Handlungsdruck zu Rechtsverletzungen gezwungen sehen, so nochmal Matthias Honk, die offene Illegalität zu und sieht sich gerade dadurch am besten geschützt. Entschuldigung, das war Lübbe Wolf. Ja. Also sie mutet den Staatsorganen die offene Illegalität zu und sieht sich gerade dadurch am besten geschützt. Das Recht wäre mit Kants in diesem Fall richtigem Rigorismus an der Bundeskanzlerin, die foltern ließe, um Berlin vor der Bombe zu retten, zu vollstrecken. Kant hätte sie wegen Hochverrats hinrichten lassen. In der Erinnerung des Volkes aber würde ihr Andenken womöglich umso mehr im Glanze superegoratorisch moralischen Heldentums erstrahlen, auch wenn bei weniger strahlendem Licht der nicht nur rechtliche, sondern auch moralische Preis für solche Rettung, wie in der klassischen Tragödie erkennbar, bliebe. Die parteiische Geschichte kann zwar die blutige Tragödie zum platten Helden- und Gaunerstück mit glücklichem Ausgang verklären, aber die Weste der Folterknechte und ihrer Auftraggeber bliebe trotzdem nicht rein, weil sie die berechtigte Rettung mit der unberechtigten Folter erkauft haben. Tragic choice heißt, dass beide Seiten der Handlungsalternative superakkuratorisches, also normalerweise den Menschen nicht zumutbares, also rechtlich und moralisch unzumutbares Handeln verlangen. Tragisch heißt, dass der Konflikt nicht lösbar ist, wie immer man sich auch dreht und wendet. Deshalb helfen gegen Tragödien auch keine Gesetze. Unzumutbar ist der Bundeskanzlerin ein unheilbarer Verfassungsbruch, denn um einen solchen geht es, wie wir gesehen haben, im Fall der Folter. Das ist ein unheilbarer Verfassungsbruch. Gleichermaßen unzumutbar ist ja aber auch Berlins Bevölkerung dem Strahlentod, den sie durch eine hochverräterische Untat möglicherweise verhindern könnte, auszuliefern, Berlin diesen Strahlentod auszuliefern, auch wenn sie dafür niemals nur deshalb verantwortlich gemacht werden dürfte, weil sie sich an die Verfassung gehalten haben. Ja? Dürfte sie dafür nie verantwortlich gemacht werden. Der Rest ist Gewissen und dem Recht entzogen. Wenn aber das Recht durch Legalisierung der Folter den politischen Akteur von der unaufhebbaren Gewissensentscheidung, notfalls Recht und Verfassung zu brechen, entlastet, würde es nicht nur die individuelle Selbstbestimmung des Gefolterten, die Wahrheit zu sagen oder nicht, vernichten, sondern am Terroristen auch die Möglichkeit demokratischer Selbstbestimmung überhaupt zerstören. Ein Gesetz, das es Amtsträgern erlaubt, sich zum Herrn der Ja-Nein-Stellungnahme des dem Gericht und dem Gesetz unterworfenen Subjekts zu machen, könnte von diesem nicht mehr akzeptiert oder bestritten werden. Damit aber würde die Möglichkeit, die Bestimmung des Gesetzes an den demokratischen Streit aller Gesetzesadressaten zu binden, vernichtet. Die elementare Möglichkeit des Gesetzesadressaten zur demokratischen Partizipation in den Streit um die Geltung des Gesetzes, wie es eine sozial, sachlich und zeitlich ununterbrochene demokratische Legitimationskette verlangt, jederzeit eingreifen zu können, in den Streit um die Geltung des Gesetzes jederzeit, solange er lebt, eingreifen zu können, wäre nicht mehr gegeben. Man hätte einen lebenden Toten geschaffen. Dasselbe gilt übrigens für den zur äußersten Hilflosigkeit entmündigten Insassen des entführten und von der Luftwaffe ins Visier genommenen Flugzeugs. Auch in diesem Fall wird nicht nur das Leben, sondern am noch Lebenden die Autonomie der Person vernichtet, wenigstens für die Zeit, in der die zwischen dem Befehl und seine Ausführung vergebt. Der zum Abschluss freigegebene unschuldige Passagier ist in derselben Lage, insofern in derselben Lage wie der gefolterte Straftäter. In beiden Fällen verschwindet der eigene Wille im absoluten Willen eines anderen. Das Band gemeinsamer Autorschaft am Gesetz ist zwischen Herr und Sklave, zwischen Folterer und Gefoltertem, zwischen Kampfpilot und Zivilpassagier gerissen. Das jeweilige Opfer hätte keine Chance mehr, sich den Vollzug des Gesetzes noch als letzte Konsequenz seines eigenen Handelns zuzuschreiben. Wie der durch einen finalen Rettungsschutz getötete Geiselnehmer oder der geständige und zur Hinrichtung geführte Verbrecher bei Hegel, der durch den Vollzug der barbarischen und in Europa zum Glück menschenrechtswidrigen Strafe zwar um sein Leben gebracht, aber doch als freies Wesen, wie Hegel schreibt, und damit zumindest als potenzieller Autor des Gesetzes, so meint Hegel es nämlich, das ihn richtet, geehrt wird, sagt Hegel, als freies Wesen geehrt wird, auch wenn die materialistische Kritik solch zweifelhafte Ehre mittlerweile als Ideologie entzaubert hat, ist doch etwas Wahres dran an dieser Formulierung von Hegel. Und das unterscheidet dann auch sogar die Todesstrafe von der Folter, weswegen die Folter auch international rechtlich jus cogens ist und nicht die Todesstrafe, wobei es natürlich aus meiner Sicht wünschenswert wäre, wenn die Todesstrafe auch noch dazu käme. Ja. Aber das ist ja eben im positiven Recht, kann vieles dazu kommen. Bitte so. Dankeschön. Thank you.